Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass wieder viele zurück sind von der zweiten Sommerferien. Ich habe heute Morgen zwei Teile der Predigt. Der eine ist ein bisschen langweiliger und der andere geht eher als lebiger. Aber ihr müsst euch nicht freuen. Ich frage nicht, welcher als ihr zuerst kommen soll. Ich gehe hier nach schön der Reihe noch. Wir haben uns ja in den letzten Wochen, oder ich muss sogar sagen Monaten, ganz stark mit dem mittleren Satz von unser Vater beschäftigt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Schuld und Gnade, das sind zwei Begriffe, die für uns Menschen sehr, sehr wichtig sind. Die haben eine ganz besondere Stellung in der Bibel. Weil Schuld, das ist etwas, das uns fertig macht, abdrückt. Und das tun wir gerne so auch verdrängen. Während dem Gnade, das ist etwas vom Grössten für uns Menschen. Etwas Grösseres gibt es nicht für uns als Gnade von Gott. Vor dem Sündenfall hat Gott die Menschen ausdrücklich gewarnt: Du darfst essen von allem. In dem schönen Garten hier, Eden. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Die Verheißung vergessen wir sehr oft. Dass eigentlich auf dem Versagen von Adam und Eva der Tod getroffen war. Und eigentlich hätte Gott können nach dieser menschlichen Blamage vom Paradies hätte er können Schluss machen mit dem Projekt Mensch. Hätte nicht gehauen. Schluss, Ende. Aber nein, Gott hätte den Menschen eine zweite Chance geben. Er war gnädig. Die Geschichte vom Volk Gottes im Alten Testament ist prägt von dem Verlangen von Gott. Ich will euch. Ich will euch jetzt nicht einfach auf die Seite stellen. Ich will euch. Ich will mit euch leben. Und das Erstaunliche an Gott ist ja, dass er dann, sobald das passiert ist, auch ein Programm zusammengestellt hat, wie der Mensch aus dem Schlamassel rauskommt. Und ich werde mich als erstes jetzt fragen, heute Morgen, wie ist das zu alttestamentlichen Zeiten möglich gewesen, Gnade von Gott zu erleben? Sich mit Gott zu versöhnen. Wir lesen, dass dazu ein Sühneopfer nötig war. Und bei diesen Opfern, es sind ja verschiedene Opfer gegeben, Dankopfer, Brandopfer. Bei dem einen Sündopfer ist das ganz wichtig gewesen, dass ein Tier hat müssen leiden an meiner, an der Menschenstelle. Und wenn wir das so lesen im dritten Buch Mose, muss ich sagen, das ist für einen Tierschützer furchtbar. So ein biblisches Buch zu lesen, das ist eine sehr blutige Angelegenheit. Das Sühnopfer. Das hätte geschehen damals natürlich meistens an den Festtagen, weil eben das war verbunden mit einem Menschen, mit einem Tieropfer in der Nähe vom Tempel oder zuerst vor der Stiftshütte. Und darum, wenn immer das Volk Israel pilgert ist zu dieser Stätte, wo geopfert worden ist, war die Möglichkeit offen gewesen, so ein Sündopfer zu bringen. Und das ist so folgendermaßen gegangen, dass der Schuldige hat müssen gehen, entweder mit einer Geiss oder mit einem Schaf, oder ärmere Leute haben auch mit Tauben können mitnehmen. Und dann hätte der Betreffende mit der Geiss müssen zum Priester gehen. Er hat müssen der Geiss die Hand auf den Kopf legen, quasi ich übertrage symbolisch meine Schuld auf das Tier und dann hätte er das Tier schlachten müssen. Das Fett von dem Tier ist verbrannt worden auf dem Brandopferaltar als Brandopfer für Gott. Und alles andere von dem Tier musste verbrannt werden, aussen am Wohnbereich vom Volk Israel, weil das ist symbolisch, die Sünde muss raus aus unserer Mitte, das darf nicht in unserer Mitte bleiben. Von jedem Tier, von dem Blut vom Tier, hat dann der Priester ein paar Finger reingetaucht und ist zum Brandopferaltar und hat das Blut an den Altar angestrichen. Es war auch manchmal nötig, dass so ein Opfer gebracht werden musste für das ganze Volk. Dass das ganze Volk sich versündigt hat. Und dann ist das eigentlich auf sehr ähnliche Weise, Art und Weise gegangen. Aber da mussten die Ältesten vom Volk Israel dabei sein bei diesem Opfer. Der Mose, der hat 70 Älteste gehabt, die haben ihre Sippen vertreten und die mussten auch jetzt an den Tempel oder an die Schiffshütte herankommen. Und sie haben alle 70 müssen die Hand auf das Tier legen. Quasi von jeder Sippe die Sünde bringen und auf das Schlachtopfertier legen. Der Priester hätte müssen bei einer so einer Volksversöhnung müssen die siebenfache Menge nehmen vom Blut und auch an den Altar anstreichen. Das sind so die Möglichkeiten gewesen, die die Einzelnen oder das ganze Volk gehabt haben an den besonderen Festtagen. Sie haben ja sehr viele Festtage gehabt, die Juden, und auch heute noch, wo sie das gefeiert haben. Und das sind die Möglichkeiten. Sie haben ja nicht immer zum Tempel gehen. Und dann ist natürlich auch der ganz grosse Versöhnungstag im Programm gewesen. Einmal im Jahr ist dann wirklich der Tag gefeiert worden von der Versöhnung vom ganzen Volk wieder beim Tempel. Und interessant ist, wie Gott das eingepackt hat ins Programm vom Volk Gottes, in dem Sinn, dass er gesagt hat, 10 Tage vor dem Versöhnungstag gibt es einen Ruhetag. Da geht niemand arbeiten, da ist ruhig und da ist tut sich jeder besinnen. 10 Tage vor dem Versöhnungstag. Merken wir etwas? Wenn wir uns mit Gott, mit uns auseinandersetzen, unsere Stellung zu Gott, dann brauchen wir Ruhe. Und dann sind sie aus dieser Besinnung aus in den Versöhnungstag hineingegangen. Und interessant, was auch nachher passiert ist. Nachher, unmittelbar nach dem Versöhnungstag, kommt immer das Laubhüttenfest. Das ist das fröhlichste Fest bei den Juden. Das ist der feierste Auszug aus Ägypten. Sie sind von der Knechtschaft befreit worden. Das ist eine freudige Sache geworden. Also zumindest in mit der Schuld fertig werden, voraus besinnig, sich konzentrieren auf das und nachher aufschnaufen und den Freudeausdruck geben über die Vergebung. Wie ist das gelaufen an dem Versöhnungstag? Dann musste zuerst einmal der Priester für sich selber reinigen, für sich selber opfern, dass er parat war, für das Volk anzustehen. Und nachher hat er 2 Ziegenböcke nehmen, Geissböcke. Und der eine Bock, dann ist gelöselt worden. Was passiert mit welchem von diesen beiden Böcken? Der eine war Sündopfer nachher, wo man Gott geopfert hat. Und der andere Bock, das war der Sündenbock. Bei dem hat auch der Aaron die Hand auf den Kopf gehabt und alle Sünden vom Volk Israel vor Gott bekannt. Und nachher musste ein Mann mit dem Sündenbock rausgehen, vor das Lager, vor das Wohngebiet, in die Wüste raus mit dem Bock. Auch das wieder sinnbildlich, die Sünde muss weg. Die muss weg. Und der Bock ist nachher einfach in der Wüste seinem Schicksal überlassen worden. Das Besondere an diesem Tag war, dass der Priester mit diesen Blutstropfen an den Fingern müssen, oder besser gesagt dürfen, ins Allerheiligste hinein. Dort hinein ist sonst nie niemand gegangen. Allein der Priester einmal im Jahr mit dem Bock, der geschlachtet werden musste, mit dem Blut an den Finger, ist er ins Allerheiligste gegangen, in die unmittelbare Gegenwart von Gott. Und das war ein sehr spannender Moment für das Volk Gottes. Die haben natürlich überhaupt das Tempel, Volks, Stiftshütte, das war immer das Zentrum des Lebens. Und dann haben natürlich die Leute mit einer Spannung geschaut, was passiert jetzt. Wenn nämlich Aaron nicht rausgekommen wäre, dann wäre er tot. Dann hätte Gott das Opfer, die Versöhnung nicht angenommen. Ist er aber rausgekommen, dann war das Zeichen, Gott hat das angenommen, das Opfer. Wir sind befreit von dieser Last, die Aaron hier gebracht hat. Und das war ein Aufschnaufen. Das ist dann, können wir uns vorstellen, dass die Leute richtig so in Feststimmung gekommen sind vom Laubhüttenfest. Wie ist das heute? Läuft das immer noch so? Nein. Nach der Zerstörung des Tempels war das nicht mehr möglich und haben die Opferriten mit diesen Schlachtopfern von Tieren hat aufgehört. Und an dieser Stelle von diesen Opfertieren hat dann einfach das Bibelstudium, das Torah-Studium, ein grösseres Gewicht bekommen. Sie haben Torah studiert. Viele haben ja das auswendig können, die alle 5 Bücher Mose. Und sie haben sich auch konzentriert aufs Gebet. Das ist die heutige Art und Weise, wie sie den Yom Kippur, den Versöhnungstag, feiern. Und auch heute gilt noch, gemäss dem Talmud, der Versöhnungstag befreit von Sünden gegen Gott. Jedoch von Sünden gegen den Nächsten erst, nachdem die geschädigte Person um Verzeihung gebeten worden ist. Das erinnert mich an unseren Satz im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das war das Leben, das Erleben der Gnade von Gott im Alten Testament. Und man kann sich fragen, und ich frage sich viele Leute, warum hat Gott das so gemacht? Warum hat da so viel Blut müssen fliessen? Warum haben so viele Tiere müssen sterben? Das ist ja furchtbar. Es gibt eine simple Antwort. Das wäre die, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich müssen sterben. Der Betroffene, der Sünder. Aber Gott hat seinen Willen noch anders ausgedrückt. Eben, er hat ja gesagt, ich will mit unter euch leben, ich will euch ein Gott sein. Ich will nicht, dass ihr sterben müsst. Ihr sollt mein Volk sein. Aber Bezug auf die Opfer hat Gott eine Antwort in 3. Mose 17, Vers 11. Dort hat er gesagt, denn das Leben eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut. Ich habe euch das Blut gegeben, damit ihr dadurch Wiedergutmachung für eure Sünden bewirken könnt. Das Blut bringt euch Wiedergutmachung, weil das Leben in ihm ist. Heute wissen wir, dass die ganze Einrichtung von diesen Opfern damals, das eigentlich nur ein Schatten war auf das, was noch kommt. Auf das Opfer, das kommt in Jesus Christus. Wo er ans Kreuz gegangen ist für uns. Der Johannes beschreibt ihn als Opferlamm für die ganze Welt. Das war der Schatten auf das. Im Blick auf das hat Gott das ansetzen. Der Paulus hat das aufgenommen im Römer 6. Dort heisst es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das Altes Testament. Wie im Paradies Gott gesagt hat, das ist der Lohn für die Sünde, der Tod. Und jetzt kommt das Neue Testament. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus, unseren Herrn. Ich habe mich gefragt, ist das alles nur schlecht gewesen? Und ich glaube, wir müssen nicht fragen, warum hast du das so gemacht, Gott? Wir müssen doch viel mehr staunen und Gott danken, sagen, danke vielmals, Gott, dass du die Tür aufgetan hast. Dass du die Möglichkeit der Versöhnung schon im Alten Testament angeboten hast. Das ist doch, das soll unser Ergebnis sein auf das Erleben. Wenn ich das so überblicke, wie haben die damals unter der Gnade von Gott müssen leben, dann sind für mich doch ein paar Sachen bemerkenswert. Erstens einmal, das war eine offene Sache, das Sünde bekennen. Das war nicht eine heimliche Sache. Da musste einer mit einem Geist zum Priester gehen, in den Tempel. Da haben die Leute können sagen, auch seht ihr dort, Aaron, der hat wieder einen Geist bei sich. Es war alles klar, was der wollte. Buss tun. Um Vergebung bitten. Das Zweite, was mich eindrücklich dünkt, ist das, dass das ein vollkommenes Tier sein. Also, da hätte man nicht irgendein Tier mit einem Schaden, irgendwo gekinkt hat oder weiss ich was, können bringen. Es hätte perfekt sein, das Tier. Und das war wirklich ein Opfer. Es hat etwas gekostet, das zu machen. Und das Dritte, was mich auch bewegte, ich bin froh, dass ich das nicht machen musste. Wenn man so. Jetzt, wenn ich mir das vorstelle, ich gehe in den Tempel mit einem Tier und jetzt muss ich das töten. Muss das Tier jetzt da, wo bei mir ist, dass der Geist muss sterben wegen mir? Das muss den Leuten unter die Haut gegangen sein. Ich denke, alle, wenn wir diese Bücher lesen, im Alten Testament sind wir dankbar, dass es heute nicht mehr so ist. Sind wir dankbar, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns alle das Opferlamm geworden ist, dass er auf die Welt gekommen ist, um für uns zu sterben. Wenn ich jetzt unser Leben unter der Gnade vergleiche mit dem Leben damals unter der Gnade von Gott, dann fällt mir Folgendes auf. Wie schon gesagt, das war eine offizielle Sache dort. Und bei uns wird die Schuld doch sehr oft verheimlicht. Das ist doch eines der letzten menschlichen Tabu. Über das Versagen, das eigene Versagen reden, das macht man doch nicht. Geht doch niemand etwas an. Da muss doch jeder selber damit fertig werden. Ich habe kürzlich folgendes Zeugnis gelesen. Ich versuchte, mein Doppelleben vor den Eltern zu verheimlichen. Sonntags ging ich mit in den Gottesdienst und spielte die brave Tochter. Ich würde es verheerend finden, wenn du da bist heute Morgen und etwas spielst, wo du gar nicht bist. Ist das nicht das Fatale von unserem Leben unter der Gnade? Wir können so viel vertuschen, wir können so viel verheimlichen. Spielen wir doch den anderen nichts vor. Sind wir doch ehrlich. Hören wir doch endlich auf mit dieser Frage, wie geht es dir? Gut. Und du? Gut. Das sollten wir beerdigen, solche Fragen. Könnten wir nicht anders fragen? Was hast du für eine Woche erlebt? Was beschäftigt dich? Was trüllt so bei dir im Moment, in deinem Leben? Ehrlich, offen. Wir können doch auch mal sagen, hey, ich bin auf die Nase gefallen die letzte Woche. Ich musste Buss tun. Ist das zu viel verlangt, dass man so etwas mal sagt? Ich habe einen Bock geschossen letztes Mal. Ich musste um Vergebung beten. Warum sagen wir das nicht? Es würde so gut tun uns. Es wäre so herrlich. Oder ich kämpfe im Moment mit Zweifel. Das ist mein Problem. Sagen wir es doch. Mindestens in der Privatsphäre vom Hauskreis sollte doch so etwas möglich sein. Jemand anders hat bekennt, ich fiel in ein dunkles, tiefes Loch, schlaflose Nächte, Albträume. Ich war zu schwach, um überhaupt irgendetwas zu tun und verkroch mich zu Hause. Einfach verkriechen. Einfach untertauchen. Das ist doch keine Lösung. Reden wäre doch immer noch so Moment das Wichtigste. Ich weiss nicht, ob ihr auch schon das Plakat beachtet habt, wo ihr so wahrscheinlich nicht nur in Fahrwangen hängen bei uns. Wie geht es dir? Ein grosses Plakat, gelb geschrieben. Wie geht es dir? Und nachher, rede doch über deine Unsicherheiten, über Mobbing und Stress. Wisst ihr, von wo es ankommt? Weil die Schweiz eine der höchsten Suizidraten hat, von der ganzen Welt. Reden wir doch. Reden wir doch. Auch im Gottesdienst. Wenn wir nachher singen miteinander im Lobpreis, wir können hindern, die zum Gebet, mit jemandem reden, mit jemandem beten. Wir können nach dem Gottesdienst schon vorher beten. Es ist so wichtig. Ein Mädchen hat sich noch zu einer weiteren Lösung bekennt. Zu einer Lösung, die keine Lösung ist. Ich tat, was jedes Mädchen in diesem Alter tut, wenn es mit den großen Fragen des Lebens ringt. Ich ging shoppen. Verdrängen. Verdrängen. Ablenken. Nicht immer darüber nachdenken, etwas anderes denken. Die Gefahr ist gross, dass wenn wir nichts teilen untereinander von dem, was wir beschäftigen, dass wir als Christen dann ganz künstlich wirken und unecht. Und das wollen wir doch, ich hoffe, das ist auch eure Meinung, das wollen wir doch nicht sein miteinander. Ein Eindruck schinden, wo nicht echt ist, wo künstlich ist. Ein Christsein, wo völlig unappetitlich ist. Nein, das wollen wir nicht. Also, die Offenheit, das offen Darstellen von Schuld im Alten Testament ist etwas. Das Zweite, was mir eindrücklich ist, die Versöhnung hat im Alten Testament ein Opfertier gekostet. In unserem Zeitalter von der Gnade müssen wir aufpassen, dass die Gnade von Jesus Christus nicht zur billigen Gnade wird. Ja, ich kann ja den wieder beten. Ich kann ja den wieder um Vergebung bitten. Dann ist wieder gut. Im Hebräerbrief heißt es, Hebräer 10, 26, wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu. Das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Wir rühren doch nichts Wertvolles fort. Das ist doch nicht üblich. Und schon gar nicht etwas vom Wertvollsten wie Gnade von Jesus Christus. Da rühren wir doch nicht fort. Das Dritte, wo wir noch eingefahren ist, das Gemeinsame vom Versöhnungstag. Ein ganzes Volk feiert miteinander Jahr für Jahr Versöhnungstag. Gemeinsam Buß tun, fasten, bekennen. Und ich habe mir müssen sagen, es ist eigentlich wahr. Wenn ich versage, wir wollen ja ein Lieb sein. Wir sind der Lieb von Jesus Christus. Und wenn ich als Teil von dem Lieb versage, sündige, dann ist das ein Manko, ein Handicap vom ganzen Lieb. Jede Gemeinde, auch die Seetalkirche, ist nur so stark wie das schwächste Glied. Wie heisst es im Korintherbrief, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Ich freue mich, dass wir jetzt noch Abendmahl feiern miteinander. Ich habe mich fest gefreut, dass das gerade den Sonntag bereicht hat. Das ist für mich wie so ein gemeinsamer Versöhnungstag. Wir strecken uns alle miteinander aus nach dem Brot, als Zeichen ist für die Liebe, die Jesus für uns vergossen hat. Wir strecken uns aus nach dem Kelch mit dem Traubensaft als Zeichen für das Blut, wo Jesus für uns vergossen hat. Ein gemeinsamer Versöhnungstag. Ich möchte euch einladen dazu. Wenn du das noch nie gemacht hast, will ich dich auch einladen dazu. Wenn das deine Absicht ist, ich will auch versöhnt mit Gott leben, darfst du das heute Morgen im Abendmahl zum Ausdruck bringen, indem du das Abendmahl einnimmst. Ganz bewusst gehst und Brot und Kelch in Empfang nimmst. Als Bestätigung für deinen Willen, ich will versöhnt mit Gott leben. Ich will auch, dass Jesus in mein Leben hineinkommt. Ich lade euch ganz herzlich ein zu dem. Habt den Mut und macht den Schritt. Ich lese noch die Einsetzungsworte vom Korintherbrief. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Vater im Himmel, Jesus, mein Herz ruft nach dir. Komm du in unsere Mitte, mit ihm sagen, mit ihm reden, mit ihm vergeben und präg du die Minuten, wo wir die Gegenwart von dir geniessen und uns freuen, dir zu begegnen. Amen.